Ich lese uns jetzt den Predigttext aus Lukas 24, Vers 13 bis 35 vor. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, ein Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch das ist nicht genug. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.
Ob wir die Situation von den Jüngern da unterwegs wirklich nachvollziehen und verstehen können, sämtliche Lebenshoffnungen pulverisiert. Alle Erwartungen, alle religiösen Vorstellungen, wie das mit Jesus ist und wie es mit seinem Reich ist, offensichtlich hinfällig. Falsche Hoffnungen, falsche Erwartungen gehabt. Mit Volldampf in eine Sackgasse gefahren. So waren wahrscheinlich die Empfindungen der Jünger an diesem Osternachmittag. Zerstörte Lebenshoffnungen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich nachvollziehen können, aber wenn wir so von unseren persönlichen Situationen in der heutigen Zeit reden, sei es also wirklich persönlich, wo wir sagen, es sind so viele Turbulenzen in unserer Welt und in unserem persönlichen Leben und so viel Hoffnungslosigkeit Oder wenn wir auf die Situation der Kirche schauen, wo wir sagen, naja, eigentlich löst sich die Kirche gerade mitten auf. Hat das Unternehmen Kirche überhaupt noch eine Zukunft angesichts aller rückläufigen Zahlen und Missbrauchsskandale? Geht es nicht darum, diese Kirche irgendwo mit Anstand abzuwickeln? Also egal, ob man das auf der oder auf unserer persönlichen Lebensebene mit wahrscheinlich vielen Erschütterungen und Hoffnungslosigkeiten. Ich weiß zumindest das eine. Wenn diese Geschichte in dieser Lebenssituation von den Jüngern sie durchgetragen hat, dann wird die Geschichte auch uns einiges sagen können, uns helfen können, durch unsere Lebensbrüche und Zerbrüche und Hoffnungslosigkeiten uns durchzutragen. Und deshalb lohnt es sich da vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Versteht ihr, unsere normale Reaktion ist doch, wenn wir dann in so Schwierigkeiten sind, wie die Jünger beim Fischzug. Man arbeitet noch mehr, man strengt sich noch mehr an, man will die Dinge irgendwie in Ordnung kriegen und die Gemeinde, vollkommen wurscht, ob das die verfasste große Kirche ist oder eine freie Gemeinde und Kirche, das Schiff irgendwie noch auf Kurs halten, mein eigenes Leben einigermaßen noch irgendwo wieder in die Spur bringen, auch wenn so viel erschüttert ist. Und doch geht's uns vielleicht so wie den Jüngern dann nach dem Fischzug. Meister, wir haben uns die ganze Nacht über abgemüht. Und wir haben doch nichts gefangen. Wir haben doch keinen irgendwie Erfolg gehabt. Irgendwie rinnt alles zwischen unseren Fingern durch. Und so sind diese Jünger damals und so sind wir unterwegs auf unserem Lebensweg. Und plötzlich gesellt sich so ein Fremder dazu. Und es ist ja schon erstaunlich, dieser Fremde stellt Fragen, hört den Jüngern zu. Und ich weiß nicht, ob er das rausspüren könnt. Mir scheint, Gott hat einen ganz feinen Sinn für Humor. In diese angespannte Situation der Frustration, Enttäuschung der Jünger mit rein, stellt Jesus eine Frage, was denn da passiert ist. Und die Jünger wollen dem Einzigen in ganz Jerusalem, der wirklich weiß, was passiert ist, erklären, was denn da passiert ist. Ist eigentlich eine bizarre Situation, oder? Die Jünger erklären lang und breit dem Einzigen, der wirklich weiß, was passiert ist, die Welt. Und mir kommt es so manchmal vor, dass ich denke, ja Herr, da kann ich mich wiederfinden. Wenn ich mein Gebetsleben anschaue, hey, wie oft erkläre ich Gott die Welt und schiebe dann noch gleich hinterher meine Vorstellung, wie er das am besten wieder alles ins Lot bringen könnte. Und schwuppdiwupp ist die Gebetszeit und stille Zeit rum, oder? Also, so ist zumindest meine Erfahrung mit dem Gebet. Ich erkläre Gott die Welt und sage dann noch, was er zu tun hat, anstatt mal selber hinzuhören. Aber Jesus nimmt sich die Zeit, an diesem Ostersonntag 2 Stunden mit seinen Jüngern unterwegs zu sein und erstmal mit einer Frage anzufangen und hinzuhören, was seine Jünger beschäftigt, obwohl er alles ganz genau weiß. Liebe Geschwister, ist uns eigentlich klar, was für eine Wertschätzung da drin liegt, dass der auferstandene Herr mit uns so in unserem Leben unterwegs ist. In der Situation von diesen beiden Jüngern, also am Ostersonntag, ganz menschlich gesprochen, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Jesus eine ganze Menge zu tun hätte. Also gerade auferstanden, jetzt geht es mal darum, hier alles mit dieser Welt und diesem Universum mal wieder einzutüten und mal hinzurichten und mal klar Schiff zu machen und sagen, wer hier eigentlich Herr ist als der Auferstandene. Und dann begegnet er zuerst ein paar Frauen, die ihn für einen Gärtner halten. Dann nimmt er sich 2 Stunden Zeit, ist unterwegs mit diesen Jüngern, um ihnen einfach erstmal zuzuhören, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Spürt ihr, was für eine Wertschätzung da ist, dass wir so mit Jesus unterwegs sein dürfen, dass er auch so mit uns unterwegs ist, uns zuhört. Und diese Worte aus der Bildbetrachtung, ich glaube, sie gelten uns auch heute in unsere persönliche Situation rein, in unsere Hoffnungslosigkeit. Und sie gelten auch uns als Volk Gottes und seiner Gemeinde. Jesus kommt als der Unbekannte dazu. Wir sehen ihn, aber wir erkennen ihn nicht. Wir sehen ihn, aber wir erkennen ihn nicht. Und diese andere Worte aus der Bildbetrachtung, Jesus ist mit uns unterwegs, auch wenn wir ihn gar nicht erkennen. Aber das gibt doch eigentlich das ist doch der Punkt, der uns wirklich Hoffnung gibt. Jesus ist mit uns unterwegs, auch wenn wir ihn nicht erkennen. Er nimmt sich Zeit. 2 Stunden lang. Und dann tut er so, als wenn er weitergehen würde, und auf seine Einladung, auf die Einladung der Jünger hin, kommt er dann sogar nochmal mit ins Haus, wo das eigentlich Entscheidende dann passiert. Und ich finde es spannend, dass Jesus so mit uns unterwegs ist. Und ich fange da an zu verstehen, dass Glauben ganz viel von der prozesshaften Geschehen ist, von unterwegs sein ist. Und ich fürchte, wir sind so ein bisschen Kinder unserer heutigen Zeit und unserer westlichen Kultur. Das, was wir richtig klasse finden, ist, ich bete einmal, zack, und dann ist das Wunder da und die ganze Situation hat sich geändert. Ja, das mag vorkommen. Das erleben wir. Aber liebe Geschwister, mindestens genauso wertvoll ist dieses Prozesshafte, wo Jesus mit uns unterwegs ist und sich 2 Stunden Zeit nimmt und dann noch am Abendessen mit dabei zu sein und uns erstmal zuhört und dann anfängt zu erklären, wie ist es denn eigentlich wirklich, und uns dann die Augen aufgetan werden. Lasst uns nicht gering achten, dieses prozesshafte Handeln, dass Jesus mit uns unterwegs ist. Ich habe manchmal Sorgen damit, dass das mehr unserem westlichen Denken entspricht. Wir müssen alles jetzt und sofort haben, dass wir dann sagen, und genau dann passiert das Wunder, wenn mit einem Schlag alles sofort nach dem einen Gebet rum ist, und das ist vollmächtiges Handeln. Ich glaube, das ist eine Verzerrung in unserer Wahrnehmung von unserer Kultur. Das vollmächtige Handeln Jesus findet genauso auf dem Weg mit statt. Und da, wo uns auf Augenhöhe begegnet, wo wir ihm uns erklären dürfen, das ist genauso ein Wunder, vielleicht sogar das Größere. Und könnte es sein, dass es genau die Punkte sind, wo wir Gottes Souveränität nochmal ganz neu vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt bekennen, wo wir sagen, Herr, wir willigen auch dazu ein, dass du so mit uns handelst, wo das nicht mit einem Fingerschnipp sofort alles anders ist nach einem Gebet und alles hat sich geändert, sondern wo wir die prozesshaften Wege mit unserem Herrn gehen und darin, in dem, dass er mit uns unterwegs ist, Dinge heil werden. Auch wenn wir es noch nicht so ganz sehen, auch wenn es uns noch unvollkommen erscheint. Könnte es sein, dass dieses Handeln von Jesus mindestens genauso wertvoll ist wie so ein Wunder, das auf plötzlich mit dem Fingerschnippen auf einmal passiert und alles hat sich verändert und wunderbarerweise ist die Heilung auf einmal da. Wie gesagt, das kommt auch vor, natürlich, und ist mir auch wertvoll. Aber lass uns das andere genauso wertschätzen, wieder neu entdecken. Er ist mit uns unterwegs. Und dann auch so ein anderer Satz aus der Bildbetrachtung. Die beiden Jünger schreiten in der linken Bildhälfte voran. Ihr Meister begleitet sie etwa in der Bildmitte. So wird er, Jesus, zum Angel- und Drehpunkt des Bildes, des Gespräches und des Weges. Der Jünger, der außen geht, so scheint es, wendet sich an seinem Gefährten vorbei dem Fremden zu. Der Eindruck, sein Blick hat schon eine neue Richtung gefunden. Seine Schritte müssen diese neue Richtung noch suchen. Ich finde, das zeichnet diese beiden Jünger aus, dass sie auf Jesus hören, obwohl das, was er zu sagen hat, so rein gar nicht zu ihrer Theologie passt und zu ihren Glaubensüberzeugungen passt. Dass sie Gott erlauben, es nochmal komplett auf den Kopf zu stellen. Ihre Überzeugungen waren komplett anders. Ihre Erwartungen, wie das mit der Erlösung funktioniert, waren 100% anders als das, was sie erlebt hatten. Das macht ja ihren Frust aus und ihre Hoffnungslosigkeit. Und jetzt sind sie bereit, diesem Fremden zuzuhören, den sie noch gar nicht als ihren Herrn erkennen. Auch wenn er ihre Theologie plötzlich komplett auf den Kopf stellt. Und wisst ihr, manchmal werde ich gefragt, im Kontext von der Evangelischen Allianz, sag mal, wo nimmst du denn wahr, dass Gott mit uns in Deutschland gerade unterwegs ist? Was sind denn die Worte des Glaubens, die gerade notwendig sind? Und eine Antwort, die in diesen Situationen manchmal gäbe, ich glaube, dass unsere Herausforderung wie bei den Emmaus-Jüngern tatsächlich so ist, willigen wir uns nochmal dazu ein, dass unser Herr uns als der ganz andere nochmal begegnen darf. Der so gar nicht in unsere theologischen Vorstellungen passt, der sich so ganz anders verhält, wie das, wie wir uns das vorstellen und wünschen und wie das ist, was wir vielleicht an der Bibelschule gelernt haben und was unsere theologischen Überzeugungen sind. Darf er nochmal der ganz andere Gott sein? Und liebe Geschwister, es kann doch gar nicht anders sein, dass er auch immer nochmal der ganz andere Gott ist. Wenn das wirklich wahr ist, dass wir an einen unendlichen, ewigen Gott glauben Und wir haben hier oben eben nur 3 Pfund graue Masse drin, die sehr endlich ist und sehr begrenzt ist. Dann wird uns dieser unendliche, ewige Gott auch immer wieder noch mal neu überraschen, vielleicht manchmal auch erschrecken, manche Vorstellungen über den Haufen werfen, weil meine Vorstellung oder so, wie er wirklich ist, einfach da oben nicht komplett reinging. Ist doch klar. Wenn Gott nur das ist, was ich hier oben in der Birne habe, dann ist er nicht unendlich. Und auch nicht so wirklich groß. Zumindest, was mein Ding hier oben angeht. Traue ich das Gott zu? Darf er mir nochmal als der ganz andere begegnen? Und das ist keine theologische Spitzfindigkeit, liebe Geschwister. Das ist auch keine theoretische Frage, sondern ich glaube, das ist eine Frage, an der sich auch unsere Zukunft unserer Gemeinde und unseres Glaubens entscheidet. Denn wisst ihr, ich erlebe es zurzeit, wir stehen in der Gefahr, von den Pharisäern und Sadduzäern von damals zu sein. Wir reden immer so leicht negativ von den Pharisäern und Sadduzäern. Aber eigentlich waren das ja Menschen, die wirklich das Reich Gottes gesucht haben, die was zur Ehre Gottes tun wollten, die mit ganzem Ernst im Hinterdrein gefolgt sind, die starke religiöse Überzeugung hatten, für die sie eingetreten sind. Und dann passiert das Fatale, der lebendige Gott begegnet ihnen, passt aber nicht in ihr Schema rein. Sie erkennen ihn nicht und lehnen ihn sogar ab. Und was ich zurzeit in der geistlichen Landschaft in Deutschland wahrnehme, ist, dass wir als Reaktion auf eine sehr liberale Theologie an manchen Stellen sagen, wir müssen wieder für die Glaubensüberzeugung eintreten und hier Pflöcke reinrammen und genau erklären, wie das mit dem Jesus und mit dem Glauben ist und sagen dabei viele richtige und gute Dinge. Aber wir stehen permanent in der Gefahr, damit Gott festzunageln und zu sagen, genau wie er denn ist. Und vielleicht dann wie die Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten damals dann den lebendigen Gott tatsächlich verpassen, weil uns nochmal ganz anders erscheint. Ich sage damit nicht, dass eine Religion oder eine Theologie der Beliebigkeit, überhaupt nicht. Also ich glaube, dass wir natürlich eine gute Theologie brauchen. Aber darum, was mir geht und was ich den Anruf Gottes gerade in unsere Zeit rein wahrnehme, ist, zu sagen, nicht unsere Vorstellung von Jesus sitzt auf dem Thron, sondern Jesus selber. Und es beinhaltet, dass er mir nochmal als der ganz andere erscheinen und sich mir offenbaren darf. Nicht unsere Vorstellung von Gott ist unser Gott, sondern der Herr selber. Haben wir den Mut dazu, wirklich Ja zu sagen, Herr, du darfst mir auch nochmal so als der ganz andere erscheinen. Und dann kommt diese entscheidende Bitte für die entscheidende Begegnung am Abend. Herr, bleibe bei uns. Versteht ihr, das ist doch verrückt. 2 Stunden sind sie mit diesem Jesus, den sie nicht erkennen, unterwegs. Und der Auferstandene erklärt ihnen die Bibel von vorn bis hinten und weitet ihren Horizont und sagt nochmal alles, wie es ist. Und trotzdem erkennen sie ihn noch nicht. Also die kriegen 2 Stunden Druckbetankung vom Herrn selber. Kriegen erklärt, wie ist es vom Anfang an der Bibel, den ganzen Kontext erklärt, wie ist es mit der Auferstehung, genau so ist alles richtig. Und sie haben offensichtlich gedanklich irgendwas verstanden, aber sie haben ihn immer noch nicht erkannt. Ihr Herz wurde zwar warm, aber ihre Augen sind noch nicht aufgegangen. Und es ist doch verrückt, dieser eine Jünger, Kleopas, erklärt Jesus, als er fragt, wie das in Jerusalem war, was sich da zugetragen hat, erklärt Jesus alles 100%ig exakt. Also dieser Kleopas erzählt Jesus eine vollständige Aufzählung der Fakten über Jesus, über sein Wirken in Wort und Tat, über die Kreuzigung, die sein Wirken vollendete. Und er erzählt über die Hoffnung auf die Erlösung, die Jesus Leben eine ganz besondere Bedeutung gab. Er erzählt von dem leeren Grab, er erzählt von dem apostolischen Zeugnis, dass das Grab wirklich leer war. Alles erzählt der Kleopas, Jesus. Nur das eine kommt nicht drin vor, das eine erlösende Wort von dem lebendigen Christus, das dann sein Wort selber auch lebendig machen würde. Die wissen die ganzen Fakten, aber haben ihn nicht erkannt. Dann kommt der nächste Schritt. Jesus erklärt ihnen die Fakten, ordnet die ein, gibt die neue Interpretation dazu, den großen Horizont des Glaubens. Ihr Herz wird warm, sie fangen was an zu verstehen. aber sie erkennen ihn immer noch nicht. Auf gut Deutsch heißt es doch nichts anderes. Unsere Theologie ist wichtig. Das Erkennen von Glaubenszuhängen ist super hilfreich. Jesus investiert da 2 Stunden rein. Aber das eigentliche Erkennen findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Das eigentliche Erkennen, wo Glauben lebendig wird, findet in der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn statt, als er das Brot bricht. Nach Pfingsten würde er wahrscheinlich formulieren, hat zutiefst was mit dem Heiligen Geist zu tun. Wir können alles verstanden haben, wir können die richtige Theologie haben, wir können die Fakten richtig nennen. Freunde, es nützt uns nichts, wenn nicht das Leben, das lebendige Wort uns selber trifft. Wenn wir nicht im Heiligen Geist Raum machen, wenn es nicht zu dieser Herzensbegegnung mit Jesus kommt. Weil er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, nicht unsere Theologie und nicht die frommen Sätze. Nicht sie werden uns durchtragen, sondern er selber, der auferstandene Herr. Dass er selber unserem Herzen begegnet, dass wir ganz nah bei ihm sind und dass wir dann auf einmal erkennen und sagen, ja doch, das ist er doch. Merkt ihr den Unterschied? Und wie gesagt, ich will nicht dagegen reden, nicht eine vernünftige Theologie zu haben. Überhaupt nicht. Wir müssen das verstehen. Aber mit dem Verstehen allein springen wir zu kurz. Und deshalb ist Einheit unter Christen auch nichts, wo wir sagen würden, naja, wir haben die gleiche Theologie und machen die 5. theologische Ableitung noch irgendwie das Gleiche und verstehen das alles gleich. Nein. Einheit ist eine von Gott geschaffene Realität, von ihm selber ins Leben gerufene und drückt sich in unserem Sein, in unserem Wesen aus. Und da gehört natürlich dazu, dass wir irgendwo ein gleiches Glaubensbekenntnis haben. Aber es ist nochmal viel, viel tiefer als das, dass wir nur das Gleiche glauben. Lebendig wird der Glaube erst dann, wenn es persönlich wird. Durch unser Vertrauen auf ihn wird alles neu. Da kommt es zu dieser entscheidenden Begegnung am Abend, wo plötzlich die Jünger merken, hey, jetzt haben wir es verstanden. Und zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern wir haben es mit unserem Herzen verstanden. Voraussetzung dafür war, dass sie bereit waren, die eigenen Gottesbilder loszulassen. Dass nicht die Vorstellung von Gott auf dem Thron in ihrem Leben sitzt, sondern dass es zulassen, dass der Herr selber auf dem Thron ihres Lebens sitzen darf. Und dass sie es zugelassen haben, die Zeit mit ihm zu verbringen und dass es zu dieser Herzensbegegnung kommt, wo sie merken, Herr, erfüll du mein Herz nochmal neu. Ich muss dich nochmal ganz anders, nochmal tiefer, nochmal neuer erleben und verstehen. Rede du unmittelbar zu mir. Schenk du mir diese Sehnsucht nach dir, dass nicht der Tod und auch nicht die Hoffnungslosigkeit das letzte Wort haben, sondern tatsächlich sein Leben aus der Begegnung mit ihm. Deshalb geht es nicht um theologische Richtigkeiten, sondern um das brennende Herz, das aus der Jesusbegegnung kommt. Haben wir dazu Mut, wieder neu Ja zu sagen oder zum ersten Mal Ja zu sagen? Zu sagen, ja Herr, du darfst mir nochmal so als der ganz andere begegnen. Ich will dich nicht festhalten in meinen eigenen Vorstellungen, wie du zu sein hast, sondern du darfst nur ganz anders sein, weil die Begegnung mit dir ist mir so unendlich viel wert. Und dir vertraue ich, dass du durch Zeit und Ewigkeit mich hindurchbringst, weil du der Anfänger und der Veränder meines Glaubens bist. Amen.